Es war der x-te Anlauf, den ich unternommen habe, mit meinen Eltern zu sprechen. Zum x-ten Mal haben wir uns nicht verstanden. Vor allem mein Vater, der begreift gar nichts. Kommt ständig mit seinen Vergleichen rüber, was er doch geleistet und geschafft hat, wie er aus dem Nichts eine Firma aufgebaut. Wie mich das ankotzt. Immer diese Vergleiche, immer dieses, du ruhst dich nur aus auf meinem Geschäft. Es geht immer nur um diese Firma, die ich übernehmen soll. Ich habe überhaupt kein Interesse an diesem Geschacher. Zu reden, hoffnungslos. Seine neueste Idee, ich soll Jura studieren. Jura, wer braucht um Himmels Willen das? Ich brauche es nicht, aber er will es so, damit ich dann in der Firma die Dinge erledige, die er nicht zu erledigen vermag. Aber vor allem will er sich in meinem Lichtglanz sonnen, mein Vater. Er, der Unstudierte, will den studierten Sohn, auf den er dann stolz sein kann. Es geht immer nur um ihn. Was mich betrifft, völlig egal. Aber jetzt ist Schluss damit. Jetzt nicht mehr. Ich habe es wieder nicht hingebracht. Konnte wieder nicht mit ihnen reden, ihnen nicht sagen, wie es wirklich in mir aussieht, was ich fühle, was mich bewegt in diesen Tagen, da meine Kommilitonen gestorben sind und Professoren. Schon so viele dahingerafft, elendig. Meine Gefühle, meine Eltern interessiert es nicht. Wie es in mir aussieht, diese Angst, die an mir nagt. Ich mag so viel württembergisch Bier trinken, wie immer ich will. Ich mag mit den Kommilitonen die Klingen kreuzen und dabei noch einen Augenblick spüren, dass ich lebe. Aber mir selbst entkommen, meine Sehnsucht, das mag mir noch gelingen, aber ihm entkommen, niemals. Diese Geschichte und eine ähnliche finden wir in der Bibel beschrieben und die hören wir jetzt.
Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden Söhne auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Und als er nichts mehr hatte, brach in jedem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. aber er bekam nicht mal was davon. Endlich ging er in sich und sagte sich, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in den Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein großes Stück vom Haus entfernt, da sah er ihn schon, sein Vater, kommen, und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen.
Es ist Sommer, Juli 1505, als Martin Luther mit düsteren Gedanken von seinem Besuch bei den Eltern im Haus in Mansfeld zurück nach Erfurt kehrt. Da gärte es in ihm ganz furchtbar und um ihn herum ein unglaubliches Unwetter, viel stärker noch als das, was wir die vergangene Woche erlebt haben. Der Wind knickt die Bäume wie Streichhölzer, Ästel und Knüppel stürzen herab. Knapp neben Martin schlägt ein Blitz in den Boden ein. Der ohnehin selig aufgewühlte junge Mann schreit in Panik und Todesangst einen Schwur heraus. Verschone mich, dann gehe ich für dich ins Kloster. Luther kämpft gegen die Autorität seines leiblichen Vaters. Und er kämpfte zugleich mit der Autorität Gottes. Und wie er sich der Autorität seines Vaters zu entringen suchte, so unterwarf er sich der Autorität des himmlischen Gottes. Nicht freiwillig, nicht aus Liebe, nicht einmal aus Überzeugung. Es ist die pure Angst. Gleich zwei Väter, die gegen ihn stehen, das ist mindestens einer zu viel. Von nun an wird Luther alles daran setzen, zumindest Gott zu gefallen, sich nicht zu Schulden kommen zu lassen und wenn er sich dabei selbst an Leib und Seele verausgabt und zugrunde richtet. Das Opfer, dies Opfer soll Gott gebracht sein. Dem Vater, der ihm keiner ist. So wenig wie sein leiblicher Vater. Wie die weitere Geschichte des Gleichnisses Jesu vom verlorenen Sohn zeigt, war dessen Abneigung gegen den Vater unbegründet. Aber Argwohn hat Folgen. Aus Sicht des Sohnes gab es Anlass genug, dem Vater gegenüber argwöhnisch zu sein. Was es war, was ihm vom Vater vortrieb, schildert Jesu Gleichnis nicht. Aber das auszuleuchten überlässt Jesus dir und mir. Mit Blick auf dich selbst, mit Blick auf mich. Für Luther war klar, Gott war hinter ihm her, wollte ihn strafen, ließ kein Versteck vor seinen Augen zu. Die Sache mit dem Blitz, das war bei Beweis genug. Nur wer kann einem zornigen Gott besänftigen? Sich in den Staub werfen, um Gnade betteln, sich als Tagelöhner im Kloster verdingen, voller Skrupel sich selbst verurteilend. Bibel lesen, wann ist davon genug getan? Beten, bloß niemand von der Gebetsliste vergessen. Zweifelnde Gedanken zurückdrängen und lustvolle Gefühle verbieten. Zu Luthers Zeit predigte die Kirche vor allem einen unerbittlichen, einen zürnenden Gott, der damit drohte, Fegefeuer und Höllenstrafen über die Menschen auszuschütten, wenn sie nicht der kirchlichen Obrigkeit gehorchten und deren Anweisungen nicht befolgten. Solcher Druckmittel bedarf es heute nicht mehr. Aber wir sind ganz anderem Druck ausgesetzt. Nicht dem Druck des kirchlichen Urteils, sondern dem Druck in uns selbst. Diesem Druck der Selbstverurteilung. Dass wir uns selbst und anderen zum Richter werden. Im Mittelalter sah man Christus vor allem als den Rächer an, der bald zum jüngsten Tage vom Himmel herabsteigen würde und der quasi als Vorbote den schwarzen Tod schickte, die Pest, der Kommilitonen und Professoren von Martin Luther zum Opfer fielen. Heute sehen wir in Jesus eher das Vorbild eines moralisch guten Lebens. Was würde Jesus tun? Ist manchen zum ständigen Begleiter geworden und bin ich mit ganzer Hingabe dabei? Das ist zweifellos sympathischer, aber letztlich ein weiteres Missverständnis. Wenn wir Jesu Verkündigung nicht von der Gnade Gottes her verstehen. Bei den Säuenlanden ist in etwa das, was die Bibel mit dem Begriff Sünde beschreibt, ins Ausgespielt. Daran lässt Jesu Gleichnis keinen Zweifel. Bei den Säuenlanden ist schlecht. Da geht der junge Mann im Gleichnis in sich und legt sich ein Gebet zurecht. Vers 18, ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in den Dienst. Wisst ihr, ich finde es gar nicht so einfach, von Schuld und Sünde zu predigen. Davon zu sprechen im Raum der Gemeinde und ganz Schwieriges auch darüber hinaus. Es ist nicht einfach, heute von Schuld und Sünde zu reden, da wir uns selber vor uns selbst zu verantworten suchen. Maximal noch vor den Mitmenschen, kaum mehr vor Gott. Ich finde es aber auch deswegen schwierig, von Schuld und Sünde zu sprechen, weil einerseits, wie bei dem jungen Martin, das Thema der eigenen Unzulänglichkeit so riesengroß werden kann, dass die menschliche Sünde, dass dein und mein Versagen ganz im Mittelpunkt des Denkens steht und sich alles nur noch darum dreht. Schwierig aber auch, darüber zu reden, weil andere Schuld und Sünde bagatellisieren, sagen, denken, über Sünde so zu viel reden. Was soll das? Doch werden wir nie verstehen, weshalb Gott Jesus auf die Erde schickte, wenn wir das Phänomen der Sünde nicht erfassen. Wir werden nie verstehen, welche Bedeutung Jesus und sein Sterben für uns tatsächlich hat, wenn wir das Phänomen, wenn wir die Macht der Sünde ausblenden. Ich las Folgendes. Stellen wir uns vor, Jesus hätte das Gleichnis so erzählt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, ging er wieder nach Hause. Das war für den Vater auch okay. Wir merken, an dieser Version stimmt irgendwas nicht. Sie ist einfach zu banal. Sie bietet eine Lösung an, die keine ist, weil das Problem übersprungen wird. Da fehlt die Leidenschaft. Da fehlt die innere Beteiligung des Vaters. Der ist geradezu ungerührt, gleichgültig. Es gibt keine Umarmung, keinen Kuss, keine Nähe. Es fehlt vollkommen die Freude. Es gibt auch kein neues Gewand, kein Kalb, kein Fest. Wozu auch? Es braucht überhaupt kein Happy End, denn es gab ja gar kein Drama. So billig das Tschüss war, so billig auch das Wiedersehen. Da hätte es auch beim Nimmerwiedersehen bleiben können. Es braucht keine Liebe, wenn es keinen Abstand gibt, den es zu überwinden gilt. Und es braucht keine Reue und keine Korrektur, weil der Vater ohnehin alles okay findet und alles egal ist. Ich glaube, uns wird die Liebe Gottes in dem Maße offenbar, wie uns unsere Entfernung von Gott bewusst wird, wie wir das Ausmaß unserer Schuld begreifen. Und wenn ich nicht weiß, dass ich ein Sünder bin, dann benötige ich auch keinen gnädigen Gott. Das Gebet des verlorenen Sohnes ist für uns durchaus angebracht, und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder, wenn wir uns verrannt und verirrt haben. Das glaube ich. Ein anderes an dieser Geschichte ist mir aber ebenso wichtig zu sehen. Das Gebet des verlorenen Sohnes ist nicht der einzige Weg, wie ein Mensch mit Gott neu anfangen kann. Beziehungsweise wie Gott neu mit dir anfängt. Das ist ja geradezu klassisch, dieses Gebet. Erstens, kehr um zu Gott. Zweitens, bekenne deine Sünden. Drittens, führe ein neues Leben. So kann Umkehr aussehen. Tatsächlich, so kann Umkehr aussehen. Aber so nicht und schon gar nicht nur so öffnet sich dir das Tor zum Herzen Gottes. Jesu Gleichnis verdeutlicht, der junge Mann kommt gar nicht dazu, seine Bitte an den Vater zu formulieren. Später dann doch, aber jetzt öffnet seine Bitte nicht die Tür zum Vaterherz, sondern der Vater, der ihn von Ferne sieht, der rennt ihm entgegen, der fällt ihn um den Hals, der küsst ihn. Das, was der Sohn an Bitte vortragen will, ist ganz sicher nicht verkehrt. Und später kommt es ja auch dazu, dass er dem Vater das sagt. Aber es ist nicht der Ursprung, es ist nicht der Weg zum Herzen Gottes. Kehr um, bekenne deine Schuld, führe ein neues Leben. Das ist nicht der Weg zum Herzen Gottes, denn dieses Herz schlägt schon immer für dich. Der Vater hält schon immer nach dir Ausschau. Der Vater fragt nicht nach 3 Punkten, um dich zu lieben. Sondern der Vater liebt dich und mich, weil er ein Vater ist. Es ist gerade nicht so, dass der Sohn die ersten 3 Schritte tun muss, damit ihn dann der Vater in seine Arme schließt. Das Gegenteil beschreibt Jesus. Das Gegenteil ist der Fall, wie schon beim Gleichnis vom verlorenen Schaf und der verlorenen Münze, das wir vergangenen Sonntag auslegten. Der Weg zum Herzen des Vaters stand dem Sohn schon offen, bevor er dem Vater seine Bitte vorträgt. Denn der Vater sucht bereits schon den Horizont nach ihm ab. Der Vater läuft dem Sohn entgegen, wie der Hirte das verlorene Schaf sucht. Es ist, ihr Lieben, in den Evangelien nicht zu übersehen, dass Jesus den Anfang macht, Menschen zu sich ruft und ihnen nachgeht. Ob bei Petrus, bei Zachäus, bei dem Gelähmten, dessen Freunde ihn herzutragen, oder bei der Frau am Jakobsbrunnen. Viele Bekehrungsgeschichten des Neuen Testaments passen nicht in das Schema Umkehr, Bekenntnis, neues Leben. Denn es gibt kein Schema für die Liebe. Es gibt kein Schema für die Liebe Gottes. Es gibt nichts, was wir tun können, um sein Herz für uns aufzuschließen. Denn dieses Herz steht dir längst offen. Und deswegen gibt es auch kein Schema dafür, wie Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Nur eines ist immer klar, wiederholt sich beständig und ist Konstante. Menschen finden zu Gott Vater in der Begegnung mit seinem Sohn Jesus Christus. Und als Martin Luther im Evangelium den Sohn erkannte, da erschloss sich ihm die Vaterliebe Gottes. Die Eintrittskarte zum Herzen Gottes finden wir in der Begegnung mit Jesus, in dem, was er für uns, für dich, für mich getan hat. Die Eintrittskarte in das Vaterhaus ist dir mit Christus bereits ausgestellt. Sag mal, was hindert dich, zu ihm zurückzukehren? Amen.